Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Das französische Kino begeht seit etwa 20 Jahren erfolgreich eine gewisse Flucht zurück aufs Land. Also nehmen wir so eine Beispiele wie Dialog mit meinem Gärtner mit Gérard Depardieu oder Birnenkuchen mit Lavendel. Nun kommt der Film Der Rosengarten von Madame Vernet ins Kino, der eine Rosenzüchterin in den Mittelpunkt stellt. Die wird gespielt von der in Frankreich ja sehr populären Catherine Froh, die wir aus Filmen kennen wie Die Köchin und der Präsident oder Madame Marguerite und die Kunst der schiefen Töne war eine Glanzrolle für Sie. Jörg Taschmann, ich ganz herzlich grüße. Hallo, hallo.
Ja, ich grüße dich, Knut.
Ist auch ein Fan von ihr. Sie ist wirklich eine hinreißende Persönlichkeit, Jörg. Und du hast dich mit ihr getroffen für diesen Film und auch mit dem Regisseur, mit Pierre Penaud, der übrigens selbst ja auch ein passionierter Gärtner ist. Und darum geht's ja auch. Also ich vermute mal, dass es der Gärtner in ihm war, der ihn gedrängt hat, diesen Film zu machen.
Also er erzählte mir wirklich mit echter Begeisterung, dass er im Alter von 10 Jahren von seinem Großvater zusammen mit seinem Bruder einen Teil des Gartens bekommen hat und seitdem passionierter Gärtner, ist mittlerweile auch seinen eigenen Gärtner. Und er sagte, bei mir ist die Leidenschaft zwischen Kino und Gärtnerei gleich. Und dadurch handelt es sich natürlich dann bei der Rosengarten von Madame Vernet, bei Pierre Pinault, für ein echtes Herzensprojekt. Ich war etwas erstaunt, dass diese ganze Welt der Blumenzucht bisher vom Kino noch nicht wirklich thematisiert worden ist. Es besitzt ja eine ästhetische Wucht und eine visuelle Schönheit. Dann fand ich heraus, dass die Zucht von Rosen eine französische Spezialität darstellt und ich stieß auf ein faszinierendes Milieu, das nur aus weltweit etwa 40 Rosenzüchtern besteht. Davon sind 20 aus Frankreich. Und ich entdeckte ihre Welt mit diesen Wettbewerben um die schönste Rose und so weiter. Und es benötigt viel Zeit und Leidenschaft, um eine neue Rose zu züchten und Schönheit zu schaffen.
Jörg, das ging mir übrigens wirklich so. Also ich habe keine Ahnung davon. Ich liebe Rosen. Ich sehe das sehr, sehr gern. Habe es im Film auch gern gesehen. Allein der Abspann ist ja so wunderschön, wenn man all diese Rosenzüchtungen sieht. Und ich habe zum ersten Mal begriffen, wie das funktioniert. Also wie man so Rosensorten kreuzt. Das wird im Film ganz genau erzählt. Das hat mir eigentlich schon gefallen. Aber natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie stellt man aus einem solchen Thema dann auch einen ganzen Film her?
Pierre Pinault hat sich so eine Geschichte um eine Züchterin ausgedacht, Madame Vernet. Sie ist noch wirklich vom alten Schlag. Ihr Vater hat schon Rosen gezüchtet und der Vater war sehr berühmt und sie ist in seine Fußstapfen getreten, hat das noch nicht so ganz, diesen großen Schatten abgeworfen und hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Es ist 8 Jahre her, dass sie mal die Goldene Rose gewonnen hat bei einem dieser vielen Wettbewerbe und nun steht sie kurz vor der Pleite, aber ihre treue Sekretärin hat eine super Idee. Sie besorgt ihr einfach so 3 Kleinkriminelle, die sozial wieder eingegliedert werden sollen. Die kommen dann am Tag arbeiten, müssen abends wieder zurück und werden vom Staat bezahlt. Das kostet also Madame Vernet keinen Franc, keinen Pfennig, keinen Cent. Und sie ist erstmal alles andere als begeistert, weil sie ist schon ein bisschen arrogant und zu Beginn eigentlich nicht so die Sympathischste. Aber das ist genau das, was Catherine Froh an dieser Rolle so gefallen hat, dass sie auch eine Entwicklung durchmachen kann hin zu mehr Menschlichkeit und dass sich auch so eine Sehnsucht nach der Natur in diesem Film ausdrückt. Catherine Froh.
Ich denke,
auch wegen der Pandemie gibt es eine Rückkehr aufs Land. Wir müssen uns neue Kreativräume erschließen, denn das Rennen nach Geld und Wohlstand funktioniert so nicht mehr oder nur noch für wenige Menschen. Und davon handelt der Film, der komplexer und ambitionierter ist, als er zunächst erscheint.
Jörg, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, das ist so eine ganz typische französische Wohlfühlkomödie, von denen wir in letzter Zeit sehr viele gesehen haben und die auch sehr, sehr gut gemacht sind, aber letztlich auch natürlich immer so nach dem etwas gleichen Schema.
Ja, das ist genauso ein bisschen mein Problem. Ich sehe das ähnlich wie du. Also man schaut sich das gerne an. Ja. Das ist ein schöner Film mit schönen Figuren. Also es ist unterhaltsam, es ist sympathisch, auch interessant. Ich habe auch nichts über Rosen gewusst und man erfährt wirklich Dinge, dass es zum Beispiel diese Rosenzüchterin auf der einen Seite gibt und dann schon so fast Großindustrielle, die das wirklich nur noch so abhaken, für die das nur noch Big Business ist, Kommerz. Und da gibt es eben diesen klassischen Kampf zwischen den Kleinen und den Großen. Dann gibt es auch noch so eine nette, kleine, amoralische Geschichte mit einem Überfall und so. Das fand ich auch ganz, ganz amüsant. Was ich allerdings ein bisschen problematisch finde, ist, nicht nur bei dem Film ist so eine gewisse Gefälligkeit und dass die Nebenfiguren so ein bisschen überdreht agieren, so hart an der Klischeegrenze. Und ich finde, das französische Kino, das so genau in der Mitte ist zwischen wirklich kleinem Arthouse-Kino und diesen ganz großen, eher derben Komödien, dass da Kino dazwischen muss ich vielleicht wieder so ein bisschen neu erfinden, vielleicht auch ein bisschen mehr wagen.
Aber ich finde eben genau das fehlt uns ja im deutschen Kino, diese Mittellage. Genau die haben wir nicht und wir haben auch nicht diese lang anhaltende Treue zu den Stars, wie im Katrin Froh, von der ich fand in diesem Film erneut wieder, dass sie bei allen Klischees, über die wir gesprochen haben, dann den Film mit ihrer Persönlichkeit schon trägt und glaubwürdig macht.
Ja, sie spielt das souverän und mehr als das, weil es gibt schon auch Momente, wo sie einen auch berührt. Gerade so gegen Ende heraus wird der Film auch stärker, weil dann plötzlich einer dieser drei Arbeiter, die sie da bekommen hat, ist eigentlich ein junger Mann, der nie eine Chance im Leben bekommen hat. Der ist von seinen Eltern einfach abgegeben worden. Die haben sich nie für ihn interessiert, sich ein neues Leben ohne ihn aufgebaut. Und der kann unglaublich gut riechen. Er hat eine ganz feine Nase und das erkennt sie. Und am Anfang will er nichts davon wissen. Aber so langsam macht dieser junge Mann eine Entwicklung durch und sie entdeckt plötzlich mütterliche Gefühle, weil sie war nie Mutter. Sie hat sich das nie gegönnt. Und da fängt der Film an, eben auch durch sie, durch ihre Darstellung, den Zuschauer wirklich zu berühren. Katrin Froh war sowieso von diesem ganzen Setting auch sehr angetan, hat mir auch stolz erzählt, ebenso wie der Regisseur, dass sie in einem echten Rosengarten gedreht haben und das in der Nähe von Lyon. Katrin Froh nochmal.
Der Ausstatter hat noch einige kleine, eher englische Gartenhäuschen aus Holz und Glas dazu bauen lassen und darin befanden sich so schöne Rosen, dass man nur noch bezaubert war. Für mich geht es in diesem Film natürlich um die Schönheit der Rosen, aber auch um die Schönheit der menschlichen Beziehungen, um die Schwierigkeiten des Lebens und die Fähigkeit, sich neu zu erfinden.
Katrin Froh glänzte in dem französischen Film Der Rosengarten von Madame Vernet, Jörg hat es uns gesagt. Also ich denke mal, in diesen Zeiten, Jörg, in denen wir gerade leben, ist es auch ein Film, den man ganz gern sieht und wo man mit einem guten Gefühl rausgeht. Und wir beide haben jetzt immerhin gelernt, wie man Rosensorten kreuzt. Das ist ja auch schon mal was, was man vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Jörg, ganz herzlichen Dank dir. Jörg Taschmann war das über Der Rosengarten von Madame Vernet.
Danke, Knut. Genau. Wer weiß, was aus uns wird, wenn wir mal keine Filme mehr besprechen.
Radio 1 Vormittags, das Filmmagazin. Die Filmfestspiele in Venedig gehen ja heute Abend zu Ende. Wir haben während der ganzen Zeit ausführlich davon berichtet und sind auch sehr gespannt natürlich, wer den Goldenen Löwen bekommt. Wir werden auch munter noch spekulieren im Verlauf dieser Sendung, wollen aber vorher einen ganz besonderen Blick auf die Festivalstadt werfen in einem wunderschönen Bildband. Nämlich sind Bilder vereint, die einen Blick hinter die Kulissen werfen, die einen sehr persönlichen Blick werfen auf diese einmalig schöne Stadt und natürlich das Festival im Zentrum haben, aber gleichzeitig auch die Dinge am Rande erzählen. Ein Bildband mit dem Titel Strand des Kinos von einem sehr geschätzten Kollegen, der gerade aus Venedig wiedergekommen ist übrigens, der Autor ist, der Fotograf ist und den ich ganz herzlich grüße, Moritz Hohlfelder. Hallo, hallo.
Hallo.
Moritz, ich kannte diese Seite von dir gar nicht, also ich kenne dich natürlich als Kritikerkollegen, aber diese Seite als Fotograf tätig zu sein und ganz offensichtlich ja auch sich die Zeit zu nehmen und immer wieder ganz genau hinzusehen. Also wie war das bei dir, wie ist auch die Idee entstanden zu sagen, ich nehme diese Stadt Venedig eben nicht vom roten Teppich her auf, sondern ich zeige euch all das, was man so am Rande wahrnimmt?
Ja, mich hat eigentlich dieser Blick so an den Rand schon immer interessiert, also auch in meinen Reportagen oder in meinen Berichten, auch von den Filmfestspielen in Venedig, fand es immer interessant, was passiert da eigentlich am Rande, was passiert am Bootsanleger, wo die ganzen Stars ankommen und die Fans stehen und so. Man sieht ja in der Regel immer nur den roten Teppich und ich wollte eben mal dahinter schauen und dann kam eher durch einen Zufall die Idee, diesen Fotoband zu machen und zwar hat Isolde Ohlbaum, die relativ ja, berühmte deutsche Fotografin, hat ein paar Fotos von mir gesehen und hat gesagt, Mensch, die sind toll, da musst du was draus machen. Und dann hat sie mir sogar eine Ausstellung vermittelt und dann habe ich eben angefangen, diese Fotos, die ich die ganzen Jahre über, also ungefähr seit 2005 schon gemacht hatte, noch ein bisschen zu intensivieren, also noch ein bisschen gezielter zu fotografieren. Ja, und so hat sich das dann ergeben.
Ich fand das so schön, wie du zum Beispiel die Menschen wahrnimmst. Also die Menschen, die an den roten Teppich gehen oder Leute, die einfach sich hübsch machen. Das machen ja auch alte Italiener und Italienerinnen sehr gerne. Also dann sich ins Café zu setzen. Ich finde das übrigens besonders schön an deinem Buch. Und ganz offensichtlich hast du dafür auch einen besonderen Blick. Also für die ganz einfachen Menschen, die natürlich zu diesem Gesamtkunstwerk Venedig gehören.
Ja, die gehören natürlich dazu. Also wenn man immer Venedig hört, muss man ja unterscheiden. A, das Festival findet auf dem Lido statt. Das ist nicht Venedig. Der Lido ist letzten Endes eine italienische Arbeiter-Kleinstadt, wo hauptsächlich alte Leute leben. Das ganze Jahr über ungefähr 18.000. Und das hat mit Venedig überhaupt nichts zu tun eigentlich. Und während des Festivals, eben weil es die Tradition so ist, weil hier die Filmfestspiele gegründet wurden, überhaupt die ersten der Welt ja, da kommen dann halt für zwei Wochen immer die Stars. Und ich fand diese Parallelwelten immer so toll. Also diese italienischen Urlauber auf dem Strand, die dann letzten Endes 50 Meter vom roten Teppich entfernt sitzen. Und man sieht das ja auch auf einem Bild, so alte Männer wie bei den Sopranos letzten Endes. mit nackten Brüsten und die sitzen da zu viert und spielen Karten und 50 Meter weiter laufen, was weiß ich, Brad Pitt und Angelina Jolie. Heutzutage nicht mehr, die sind getrennt, aber ehedem eben über den roten Teppich. Und diese Parallelität von Welten, das ist auch das, was mich da so fasziniert hat. Also dem wollte ich so ein bisschen nachspüren und eben ein Lido- und Filmfestspiele zeigen, die aus mehr bestehen als nur den Stars. Also auch der Toilettenfrau am Strandcafé, den Arbeitern, die noch am Dienstag, wenn es dann am Mittwoch beginnt, also am Tag vorher noch die ganzen Sachen zusammen tackern und schrauben und den roten Teppich nochmal saugen und. Das ist ja eine Riesenmaschine und dieses, was ist eigentlich auch dahinter, das hat mich immer neugierig gemacht.
Du hast übrigens, was ich auch sehr schön finde, natürlich auch sehr viel Informationen in diesem Buch. Also es ist einerseits ein Bildband mit den schönen Fotografien, aber man erfährt auch wirklich sehr viel über die Geschichte der Filmfestspiele, über den besonderen Charakter. Hast du gerade auch geschildert, nicht? Das Leben geht irgendwie weiter. Anders als in Cannes. Irgendwie ist Venedig dann so stark, dass die Stadt weiter existiert, obwohl die Filmfestspiele sind. Und du hast auch sehr viele Beobachtungen zu der Baulichkeiten, finde ich auch wichtig. Denn natürlich lebt der Lido, lebt das Festival von dem, was da so steht. Ich mag besonders dieses Bild, da sieht man vor der Fassade des Palazzos so lauter Regenschirme und da gucken so Füße vor. Vielleicht kannst du mal sagen, was das für ein Bild ist, weil das mag ich ganz besonders.
Ja, das mag ich auch sehr gerne. Es ist ja immer so, also das war jetzt dieses und letztes Jahr wegen Corona nicht so, da gab es keinen roten Teppich im eigentlichen Sinne des Bild ist von vor 2 Jahren. Und das ist tatsächlich so, dass die Fans, die Autogrammjäger, die dann abends eben den roten Teppich belagern, die kommen, wenn sie in der vordersten Reihe sein wollen, dann kommen die schon um 8 Uhr, 9 Uhr morgens und lagern da den ganzen Tag vor dieser Absperrung zum roten Teppich, um dann eben am Abend eventuell ein Selfie machen zu können mit einem der Stars. Und das geht natürlich nur, wenn sie ganz, ganz vorne sind. Und dann, da hat es tagsüber, hat es da eine Hitze von teilweise 40 Grad oder so. Und dann nehmen die kleine Regenschirme mit, um sich ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Und teilweise schlafen die dann auch mal mittags oder nachmittags unter diesen Schirmen, weil die natürlich total fertig sind. Also manche sind das ganze Festival, diese 10 Tage da und sind dann jeden Tag am roten Teppich und immer um 8 Uhr, 8:30 Uhr da. Und dann liegen da diese Regenschirme, Sonnenschirme als Platzhalter sozusagen, auch für Sie, wenn Sie sich zwischendurch mal was zu essen kaufen gehen oder aufs Klo gehen. Und dieses Bild dieser Sonnenschirme, die da liegen oder eben Regenschirme, das hat mich auch so fasziniert. Ich fand das toll. Das hat auch was Bizarres, das hat auch was Surreales, das hat auch so ein bisschen was fast schon Beckett-haftes.
Ein letztes Wort noch zur Struktur. Also du hast das ja auch gegliedert in einzelne Kapitel, dazu auch immer was geschrieben. Du hast zum Beispiel deutsche Regisseure dann als ein eigenes Kapitel, überhaupt Regisseure und Regisseurinnen. Also wie hast du das Buch strukturiert, wie hast du es aufgebaut?
Da musste ich natürlich so ein bisschen eine Struktur reinbringen. Und dann habe ich diese Kapitel eben strukturiert, also dass es anfängt mit quasi Nummer 1, der Ankunft. Also dass man ankommt auf dem Lido, dass man sich ein bisschen umguckt und. Und das letzte Kapitel waren dann die deutschen Regisseure und Regisseurinnen. Klar, mir war es dann schon auch wichtig zu zeigen, es gibt ja eine lange Tradition von deutschen Regisseurinnen und deutschen Regisseuren in Venedig. Es hat, muss man sagen, schlimmerweise angefangen mit Leni Riefenstahl, Louis Drenker etc. Während des Dritten Reichs, die sind ja die Filmfestspiele 1932, also in den italienischen Faschismus hineingegründet worden. Bis eben heute Christian Petzold, Julia von Heinz. Das wollte ich in dieser letzten Abteilung eben auch ein bisschen zeigen, dass es da eine lange Geschichte gibt, auch eine unheilvolle Geschichte und dass sich das eben auch in Gesichtern und in Filmemachern und Filmemacherinnen widerspiegelt.
Viele deiner Fotos erinnern mich an Filmstills. Also man denkt, die entstammen vielleicht einem sehr melancholischen Film über Venedig, über diese Schönheit der Festivalstadt. Strand des Kinos, erschienen bei Dussa von Moritz Hohlfelder. Und dazu gibt es noch einen wunderbaren Essay von Katja Nikodemus, von unserer Kollegin, die also hier auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen in der Festivalstadt einbringt. Wunderbar geschrieben. Ein Text von Katja Nikodemus in diesem Band von Moritz Hohlfelder. Das Buch kostet 18 Euro bei Dussa erschienen. Vielen Dank dir.
Ja, gerne, Knut. Danke auch.
Es geht heute zu Ende. Dieses große, sensationelle Festival. Anke Lewicke, die ich herzlich grüße. Hallo.
Hallo, ja, ich bin gerade mal vom Strand noch mal ins Studio gekommen.
Ist jetzt im Studio der Rhein, nämlich im Palazzo del Cinema im Lido di Venezia. Vor 10 Tagen ging es los. Du hast für uns berichtet, wie immer. Ich weiß, das war wieder mega stressig. Sind so eine Festivals immer. Ich weiß, ab und zu gab es aber doch mal einen Spritz Aperol oder ein Cappuccino am Strand. Soll ja auch so sein. Das gehört dazu. Venedig ist ja, das ist das Schöne, wir haben darüber gerade auch gesprochen mit dem Moritz zu seinem Buch, auch ein ganz besonders atmosphärisch schönes Festival. Und der Alltag geht irgendwie weiter. Das macht es so reizvoll. Jetzt aber weg mit dem Alltag, Anke. Jetzt reden wir über das Festival. Du wirst dich auch am Ende unseres Gesprächs als Orakel betätigen. Aber vorher mal so ganz allgemein, was war das für ein Jahrgang? Was hat uns das Kino zu erzählen?
Also ich würde mal sagen, das war ein sehr gewalttätiger Jahrgang. Politische Folter, Verbrechen, die von Regierungen und ihren Geheimdiensten begangen wurden, Kriegstraumata, die sich entluden. Also das war schon eine Herausforderung da im Kinosessel. Aber man hat gespürt, dass das Kino sich an etwas abarbeitet, versucht mit seinen Bildern etwas zu verarbeiten. Also es war nicht unanstrengend, aber es war ein sehr aufrüttelndes und aufwühlendes Festival.
Wir sind natürlich alle auch emotional sehr offen, glaube ich, in diesen Tagen. Man nimmt vielleicht so eine Dinge sogar noch mal anders wahr als vielleicht noch vor 2 Jahren. Also es hat ja auch immer was zu tun, wie man Werk sieht, wie man selbst gerade irgendwie drauf ist. Kannst du vielleicht auch mal für diese Beobachtung ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, und zwar würde ich da erstmal gerne den philippinischen Wettbewerbsbeitrag anführen. Eigentlich ein Genrefilm, eine Mischung aus Die Unbestechlichen. Und da geht es, der Titel ist On the Job, The Missing 8. Da werden 8 Menschen entführt und erschossen. Und wir bekommen mit, dass das Killer sind, die aus dem Gefängnis geholt wurden und von der Regierung beauftragt wurden. Das passiert wohl in den Philippinen häufiger. Das wird hier als Genrefilm erzählt, 3,5 Stunden lang, weil es braucht. Es geht dann auch um investigativen Journalismus. Das ist hochspannend, hochpolitisch. Und ähnliche Themen gab es dann aber, und das ist vielleicht ein anderes Leitmotiv des Films gewesen, immer wieder den Blick zurück in die Vergangenheit, um unsere Gegenwart besser zu verstehen. Und das war bei den beiden Filmen aus Osteuropa so, bei dem polnischen keine Spuren zu hinterlassen und bei dem russischen, wo ist Captain Wolgakow geblieben. Das sind visuell total verschiedene Filme, einer wieder sehr investigativ, der polnische Film, der andere ein abgefahrener Bilderstreifen. Und beides Mal geht es darum, wie die Geheimdienste, die Geheimpolizei wirklich in das Familienleben eingreifen, Familien zerstören. Es geht darum, wie kommunistische Regimes mit aller Macht und aller Brutalität sich behaupten, um an der Macht zu bleiben. Also dieser Blick zurück war wirklich häufig zu finden, Knut.
Und sind diese Blicke zurück, von denen du jetzt gesprochen hast, dann auch preiswürdig? Also war da ein Kandidat dabei?
Ja, auf alle Fälle. Und zwar ist das eine ganz andere Gangart gewesen. Sehr opulenter, schöner, sinnlicher Kostümfilm. Verlorene Illusionen nach Balzac. Mhm. Das spielt um 1820. Ein junger Mann kommt nach Paris. Er will großer Literat werden, aber endet dann als Journalismus. Und wir bekommen so die ganze Verkommenheit der Presse mit. Also Kritiken von Romanen, Theaterstücken werden gekauft. Dementsprechend schreibst du eine Lobeshymne oder ein Verriss. Es geht darum, dass die Presse überhaupt gar keine Haltung hat, keine politische Haltung. Und das wird alles so mit reichen, schönen Details erzählt, die das Ganze vergegenwärtigen. Also es gibt immer Premierenfeiern, es wird immer Shampoos getrunken, dann wird Ananas, frittierte Ananas als Fingerfood gereicht, Haschpfeifen liegen immer wieder rum. Also es ist schon sehr schön, und es geht auch um Kampagnenjournalismus, um Fake News. Und dann wird dann bei der Redaktionssitzung auch mal eine lebendige Ente ausgepackt. Also ich kann ja sagen, das ist eine bissige Mediensatire, verloren Illusion im Kostüm.
Also Anke, ich fand die Formulierung eben sehr, sehr schön. Also er will Literat werden und endet als Journalist, also wie so einer Gosse irgendwie. Er hat große Ambitionen. Ja. Das ist schon auch die Beschreibung unserer Berufslaufbahn. Völlig, völlig klar, Anke. Wir reden auch gleich weiter über Venedig nach José González. Head on. Ja, liebe Anke, wir jammern ja fast jedes Jahr. Letztes Mal mussten wir es nicht. Da war der Film von Jule von Heinz in Venedig. Aber es ist eben doch sehr rar, genau wie in Cannes. Also deutsche Wettbewerbsbeiträge, überhaupt deutsche Filme bei solchen großen internationalen Festivals sind Mangelware in diesem Jahr genauso in Venedig. Aber was ich mitbekommen habe, ich habe ihn auch überall gesehen in der Zeitung, Franz Rogowski, der auch in Cannes schon geglänzt hat, war auch in Venedig vertreten, nämlich in einem italienischen Wettbewerbsfilm. Freak Out heißt der. Wie macht er sich in diesem Film? Was ist das überhaupt für ein Werk?
Ja, was spielt ein deutscher Schauspieler, Knut, wenn er internationale Karriere machen will?
Ja, sag's nicht. Stasi oder Nazi? Nein.
Ein Nazi spielt er. Das Ganze spielt im von den Nazis besetzten Rom. Und er ist auch ein Freak, auch ein Artist. Er hat 6 Finger an jeder Hand. Deshalb kann er unheimlich toll Klavier spielen, tritt in dem deutschen Zirkus in Rom auf. Aber er hat eine geheime Mission. Er weiß, dass es Artisten gibt, die übersinnliche Fähigkeiten haben wie die X-Men. Und die will er dann suchen, um eben Hitler und seinen Plan zu unterstützen. Ja, was soll ich zu diesem Film sagen? Eigentlich kann man vielleicht mal versuchen, einen Fantasy-Film zu machen mit diesem Thema. Aber dieser Film hat dann so doch sehr naturalistische Bilder. Und das geht mit der Fantasy nicht zusammen. Also mit dem jungen Mann, der total behaart ist, der übermenschliche Kräfte hatte, so Waffen verbiegen kann, mit dem Mädchen, was elektrisch aufgeladen ist. Und mir hat dann auch sowas Schwierigkeiten gemacht. Der dritte von denen, der kann so die ganzen Insekten choreografieren und dann macht er so aus Kakerlaken ein Hakenkreuz. Ich weiß nicht, ob das wirklich satirisch, zynisch ist, ob uns das was Neues erzählt. Aber weil Bong Joon-ho ja so ein großer Genre-Fan ist, heißt es immer, dieser Film hat hier vielleicht Chancen.
Anke, klang jeweils einigermaßen merkwürdig, was du gerade erzählt hast. Du hast am letzten Samstag gesprochen sehr viel über die Mütterfiguren. Also es gibt sehr viele Frauen, sehr viele Mütter im Zentrum von Geschichten. Und zwar Mütter, erinnere ich mich jetzt auch, die sich vielleicht dieser gesellschaftlich zugeschriebenen Rolle verweigern. Hat sich dieses Thema fortgesetzt?
Ja, es ging dann um eine junge Frau, die erst gar nicht Mutter werden will, die abtreiben möchte. Und zwar spielt der Film Anfang der 60er Jahre, heißt Das Ereignis, ist nach einem Roman von Annie Ernaux. Und der Film ist in 4:3, also in dem klassischen, etwas engeren Format gefilmt. Und das passt natürlich sehr gut zu dem Zustand des Mädchens. Einmal, weil es sich von ihrer sehr spießigen Umgebung eingeengt fühlt. Und jetzt als Schwangere kann sie sich nicht mehr vorstellen, weiter zu studieren. Sie möchte aber gerne weiter studieren. Und wir sehen jetzt, was sie alles unternimmt, um eine illegale Abtreibung vorzunehmen. Und der Film übernimmt den Rhythmus der sehr klaren Sprache von Annie Ernaux. Die Kamera fährt immer mal näher dran, hält aber genau in dem Moment an, dass wir uns selbst ein Bild machen können, zeigt uns aber auch die Gefahren bei einer illegalen Abtreibung. Und dieser ganze Rhythmus, diese sehr Konzentriertheit, die hat einem dieses Film, diese junge Frau sehr nahe gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schauspielerin Anna-Maria Votoleo heute Abend hier doch ausgezeichnet wird als beste Darstellerin.
Meinst du, diese wunderbaren autofiktionalen Bücher von Annie Ernaux werden ja bei uns auch wahnsinnig viel gelesen und sind wirklich absolut lesenswert. Also insofern bin ich auf diesen Film auch jetzt sehr gespannt, Anke. Und wir sind jetzt schon jetzt so in dieser Kategorie preisverdächtig. Ne? Also aus den USA gab es sehr viele Filme in Venedig, zumindest am Anfang, anders als in Berlin zum Beispiel. Ging das weiter und sind da auch vielleicht so Preiskandidaten dabei?
Ja, also der Film, der sich bei mir noch sehr festgesetzt hat, ist der Film von Paul Schrader, The Card Counter. Und Paul Schrader hat ja 1976 das Drehbuch zu Taxi Driver geschrieben. Ja. Und mit Robert De Niros Figur kam der Vietnamkrieg ja nach New York. Und jetzt geht es um einen professionellen Spieler, der wird von Oscar Isaac gespielt und der geht so von Casino zu Casino, verdient sich sein Geld und wir spüren, dass die Karten für ihn das System sind, das ihm Halt gibt, weil er von seinen Erinnerungen gejagt wird, von den Erinnerungen an die Verbrechen, die er als Soldat im Gefängnis in Abu Ghraib begangen hat. Und es ist ganz faszinierend zuzusehen, wie dieser ferne amerikanische Krieg in den USA weitergeht, wie die Gewalt sich fortsetzt, erst untergründig und dann eben sehr explosiv. Also ich glaube, der Film dürfte heute Abend eine Rolle spielen und Oscar Isaac, der diese Figur sehr introvertiert spielt, vielleicht auch als bester Darsteller.
Gut, Anke, dann wie gewohnt, du bist ja eine Frau klarer Worte. Jetzt also Karten auf den Tisch. Goldener Löwe geht heute Abend an.
Pedro Almodóvar und Madres Paralelas, weil ich hatte es ja eben schon gesagt und wir haben letzte Woche über den Film geredet, es geht um alleinerziehende Mütter, Wahlfamilien, moderne Lebensutopien, geht uns alle an. Aber auch dieser Film wirft den Blick zurück und stellt die Frage, warum eigentlich Penélope Cruz ohne Vater groß geworden ist, ihre Mutter auch ohne Vater. Mhm. Und das hat mit der spanischen Geschichte, mit dem Faschismus, dem Bürgerkrieg zu tun, weil von Penélope Cruz der Großvater ist umgebracht worden. Er war ein Partisan, mit ihm viele andere Bewohner aus seinem Heimatdorf und sie sind dann verscharrt worden. Und Penélope Cruz möchte jetzt diese Gräber ausgraben lassen und dann diesen Menschen ein gebührendes Begräbnis verschaffen und damit aber auch die spanische Geschichte wieder hochholen. Und wie Almodóvar eben diese Geschichte der alleinerziehenden Mutter und die spanische Geschichte verbindet, das finde ich doch einfach sehr beeindruckend.
Gut, dann wissen wir Bescheid. Also der Eröffnungsfilm war das ja, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Der bekommt also den Goldenen Löwen. Werden wir dann heute Abend nur noch auf die Bestätigung warten, Anke, weil du natürlich recht haben wirst. Bin ich mir sicher. Mhm. Wie fast immer. Liebe Anke, ganz herzlichen Dank. Das waren also deine Eindrücke und das war deine Bilanz und das war deine Preisvergabe aus Venedig. Alles Gute und komm wieder schön zurück und heil vor allem. Tschüss, Anke.
Ciao.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Als ich jetzt hier zum Interview gegangen bin im Hauptstadtstudio, bin ich an sehr, sehr vielen Zetteln vorbeigekommen. Berlin lebt ja nicht zuletzt mit diesen Zetteln. Es waren allerdings keine so originellen dabei. Also die normalen Sachen, suche WG, suche eine Wohnung, Katze entlaufen. Wir alle kennen, ich denke, jeweils sehr viele kennen die wunderbare Sammlung, die zusammengetragen wurde inzwischen, ich glaube, seit 10 Jahren, sammelt der Mann, der jetzt hier bei mir ist, nämlich die Zettel. Und der findet so originelle, so wunderbare Zettel, die so viel erzählen von Berlin, die so originell und so witzig sind, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis aus dieser Zettelsammlung mal irgendwann auch ein Film wurde. Als Inspiration für den Film Notes of Berlin, übrigens eine RBB-Produktion. Und das ist das Langspielfilmdebüt einer Regisseurin, die jetzt hier bei mir ist. Freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Marie-Josephine Schneider. Hallo.
Hallo, wir freuen uns auch, hier zu sein.
Und ich freue mich auch wirklich sehr, dass der Mann hier ist, der diese Inspiration gab und der diese unglaubliche Sammlung zusammengetragen hat, Joab Nist. Hallo, willkommen.
Ja, hallo.
Und bevor wir über den Film reden, wirklich nochmal die Frage nach dieser Sammlung. Also wie kam bei dir dieser Augenblick, wir haben ja alle so eine Zettel eben schon oft gesehen, wo du gesagt hast, das muss man aufheben, es hat uns etwas zu sagen, was ja auch über die Botschaft, die da steht, hinausgeht.
Ja, ich weiß es noch sehr genau, das war damals ein Aushang aus dem Prenzlauer Berg, ein gewisser Felix, der eine Johanna gesucht hat, also ein sogenanntes Liebesgesuch, davon gibt es sehr viele in Berlin. Und das hat mich inspiriert, genau wie du gesagt hast, weil hinter jedem Zettel steckt ja ein Schicksal, ein Mensch, eine Geschichte. Und ich dachte mir, wie spannend wäre es, wenn man vielleicht anhand dieser Fundstücke aus dem öffentlichen Raum Berlin charakterisieren kann. Ein Einblick quasi in die Berliner Alltagskultur, in das, was die Menschen halt wirklich beschäftigt.
Du bist ein sehr erfolgreicher Blogger, du bist ein erfolgreicher Autor, du hast dieses Hobby immer weiter betrieben. Es muss sich wirklich auch gepackt haben. Also hat sich da vielleicht auch was verändert im Verlauf der Jahre? Sind die Mitteilungen anders geworden? Die Stadt hat sich auch verändert in den letzten 10 Jahren?
Ja, also ich sag mal so, es ist weiterhin meine absolute Leidenschaft, so habe ich das ja auch gestartet, meine Neugier auf Berlin quasi. Und die Zettelbotschaften, naja, Berlin ist so bunt, Berlin ist so vielfältig, es ist jeden Tag eigentlich was Neues dabei, was man so noch nicht kannte. Und ich könnte jetzt nicht sagen, der Ton ist rougher geworden, sondern die Themen ändern sich natürlich von Gentrifizierung hin bis Verdrängung. Berlin ist internationaler geworden in den letzten Jahren. Wir haben also mehr Fundstücke auch in englischer Sprache zum Beispiel verfasst. Also es ist immer ein schönes Abbild, so quasi am Nerv der Zeit, was Berlin gerade umtreibt.
Finde ich auch absolut. Also man muss die Mietendiskussion nehmen, nicht? Also da sind die Zettel ja auch politisch. Kommentare, wenn man so will. Marie-Josephine, du hast jetzt 14 Geschichten daraus gemacht, hast sie inspirieren lassen von diesen Zetteln. Wie war das? Wie bist du überhaupt zusammengekommen mit Joab? Wie hast du seine Arbeit kennengelernt?
Na, ich habe, glaube ich, wie wahrscheinlich viele, bin ich auf seinem Blog aufmerksam geworden über Facebook und bin dann aber natürlich auch gleich in das ganze Universum eingestiegen, indem ich seinen Blog dann besucht habe und auch eins seiner Bücher gleich bestellt habe. Es gibt nämlich auch mehrere Bücher mittlerweile und auch einen Kalender. Alle sehr empfehlenswert. Und ja, ich meine, da haben sich bei mir natürlich gleich ganz viele Türen im Kopf aufgemacht. Und der Wunsch, irgendwie einen Film daraus zu machen, der kam eigentlich ziemlich direkt.
Also es ist wirklich ein Spielfilm, muss man auch mal betonen. Man hätte ja auch anders arbeiten können, das als dokumentarische Ausgangslage nehmen. Aber du hast Geschichten entwickelt, erfunden, die sich manchmal berühren, die auch anders sind, als ich vielleicht erwartet habe, doch auch sehr melancholisch sind. Also es ist ein nächtlicher, es ist ein melancholischer Film mit wunderbarer Musik. Also vielleicht kannst du auch diese Stimmung beschreiben, die für dich ja offensichtlich dann von diesen Zetteln ausgegangen ist.
Ja, also war ein ziemlich langer Prozess, dann irgendwie zu einer Form zu finden für so einen Film. Und selbst die Arbeit am Drehbuch hat schon so viele verschiedene Facetten gehabt. Also wir wollten eigentlich vom Gemeinschaftsblog zum Gemeinschaftsfilm kommen. Das heißt, wir haben auch Aufrufe gestartet über so eine Online-Plattform, die hieß damals Filmlab, und wollten mit Berlinern irgendwie in Verbindung treten. Und Berlinerinnen haben nach Beobachtungen gefragt und nach Geschichten, die jemand erlebt hat. So nach so kleinen Fundstücken, die wir halt irgendwie alle integrieren wollten in das große Ganze. Dass der Film jetzt nicht nur lustig ist, das liegt, glaube ich, daran, dass der Blog oder die Sache, die Notes, die auf dem Blog veröffentlicht sind, sind auch nicht alle lustig. Also sie geben schon irgendwie sehr facettenreich, irgendwie in alle Höhen und Tiefen, Stimmungshöhen und Stimmungstiefen ein Bild ab von Berlin. Es sind nur die lustigen sind natürlich am sichtbarsten, ne? Weil die halt am meisten geteilt werden übers Internet. Ja.
Also lustig ist zum Beispiel die Geschichte mit Tom Lass, der geborene Nerd-Darsteller, finde ich. Also keiner kann das so schön wie er. Und der das Kaninchen da sucht und die Leute immer fragt, haben sie einen Hasen verloren? Was natürlich jeder irgendwie für eine doofe Anmache hält. Tragische Geschichten handeln tatsächlich auch von Tod, von Verlassen, von Einsamkeit. Und ich hatte auch das Gefühl, viele dieser Notizen, und das ist, glaube ich, ganz authentisch, auch in deiner Sammlung, sind so wie Hilferufe, also wie einsame Schreie in der Nacht der Großstadt und dieser Verlorenheit.
Ja, absolut. Also es gibt ja in der Regel immer auch sozusagen ein Handlungsziel, warum man überhaupt eine Botschaft schreiben muss. Und man hat vielleicht was verloren oder man sucht was oder man möchte sich eben mitteilen, vielleicht auch eine Beschwerde oder einfach eine Meinung kundtun. Da muss man sich in Berlin ja auch durchaus mal quasi versuchen, Gehör zu verschaffen. Das ist ja auch nicht so einfach. Und ja, man hat auch das Gefühl, wenn man so durch die verschiedensten Zettelthemen wandelt, dass Berlin auch durchaus eine einsame Stadt ist. Ja? Die Menschen suchen Halt, suchen jemanden, suchen etwas, suchen sich. Das ist alles dabei. Und das zeigt schon auch durchaus immer wieder so die Botschaften, die wir da einfangen können.
Notes of Berlin, jetzt ist dieser Film im Kino zu sehen. 14 Geschichten rund um die Zettel dieser Stadt. Gleich reden wir weiter über diesen Film. Ich rede mit Marie-Josephine Schneider über ihren ersten Langspielfilm Notes of Berlin, inspiriert von den Sammlungen von Joachim Benist. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen. Also es wird im Film auch darum gebeten, beim Sex nicht so laut zu sein. Das kann man sich in Berlin auch irgendwie vorstellen mit diesen Hinterhöfen, wo alles ja auch so halt. Es wird ein Vater gesucht für ein Kind, das im Entstehen ist. Also auch diese Dinge sind dabei. Und ich habe mich dann gefragt, sind das jetzt wirklich immer authentische Zettel jetzt aus der Sammlung von Joab oder sind das auch Erfindungen jetzt für dein Drehbuch, klar?
Ja. Nee, das sind alles wirklich ganz, also das war mir auch ganz wichtig, dass wir nur Originalzettel verwenden. Da kam zwar immer mal wieder der Einwand, man könnte sich doch auch einen Zettel ausdenken, um es sich ein bisschen leichter zu machen, aber da waren wir jetzt so als Kernteam eigentlich alle der Auffassung, nee, auf gar keinen Fall. Das war uns ganz wichtig.
Es sind großartige, sehr berühmte Schauspieler zu sehen. Andrea Sawatzki in einer ganz ergreifenden Rolle. Würde ich vielleicht gar nicht jetzt erzählen, was sie da spielt, aber es geht einem wirklich unter die Haut. Axel Werner, auch so ein toller Charakterdarsteller. Aber du hast so viele junge, so, ich sag mal, noch gar nicht so bekannte Gesichter, die sich da aber so richtig reinstürzen. Man merkt so, die sind dann auch irgendwie Teil dieser Berliner Szene und dieser Geschichte. Wie war das mit diesem Casting dann auch?
Casting war sehr, sehr aufwendig. Also wir haben wirklich sehr früh angefangen, weil wir ursprünglich, wollte ich gerne unbekannte Gesichter im Film haben. Es gab da halt diese Ausnahmen, die haben wir einfach gemacht, weil das hat einfach so gut gepasst. Das wäre einfach schade gewesen in dem Fall. Aber ansonsten haben wir viele, viele Leute getroffen. Wir hatten ein Team, was Streetcasting gemacht hat, über Wochen lang und Vorauswahlen getroffen hat. Und ja, es hat sich monatelang hingezogen.
Ich finde besonders schön übrigens auch bei deinem Blog immer wieder diese absolut absurden Sachen, also diese dadaistischen Mitteilungen, wo man auch nicht das Gefühl hat, das ist eine Mitteilung, sondern es sind auch so Kunstprojekte. Also ich glaube, dass so aktuell mit am berühmtesten ist ja Papagei entflogen, Farbe unwichtig oder egal oder sowas. Das sind ja dann eigentlich mehr so künstlerische Mitteilungen. Das kann ja nicht ernst gemeint sein.
Ja, du meintest Wellensittich entflogen, Farbe egal. So, genau. Der ist wirklich schon alt, der Aushang. Aber er vergeht nicht sozusagen. Ja, natürlich. Also in der Regel ist es schon so, dass die meisten Leute wirklich einen Grund haben, warum sie einen Zettel schreiben. Aber natürlich, der Zettel ist auch ein Medium, wo du dich so ein bisschen kreativer ausdrücken kannst oder eben einfach auch quasi, wie du sagtest, ein Kunstprojekt vielleicht einfach mal in so einen öffentlichen Raum streuen. Dafür wird er schon auch verwendet. Und ich meine, wir sind in Berlin. Jeder hat auch verschiedenste Ideen im Kopf und will die vielleicht zu Papier bringen oder eben zur Schau stellen. Es ist aber schon so, dass Notes of Berlin jetzt nicht ein Abbild ist von Kunstprojekten da draußen, sondern es geht schon wirklich um die Alltagskultur, die wir haben hier in der Stadt. Aber es mischt sich halt. Ich meine, Kunst, Kreativität gehört ja zum Alltag in Berlin auch dazu und das findet dann sich eben da auch immer wieder.
Hast du jemals eine Reaktion bekommen auf deine Bücher oder auf deinen Blog von Leuten, die das geschrieben haben, die gesagt haben, hier, Copyright ist mein Text?
Also nicht im negativen Sinne, aber es kommt natürlich schon vor, dass Leute immer wieder auch sich erkennen auf dem Zettel oder vielleicht glauben, dass dass sie gemeint sind bei einem Gesuch zum Beispiel. Und wir achten ja immer penibel darauf, dass jede Kontaktdaten und alles Persönlichkeitsrechte gewahrt sind, dass da nie jemand sozusagen zurückzuschließen wäre auf die Person. Von daher ist uns da zum Glück noch kein Fehler unterlaufen und ich hoffe, es bleibt so.
Auch nach dem Film jetzt, zu dem ich noch eine Frage habe, nämlich, wir haben jetzt natürlich das tragische Element betont, das komische auch, ich finde, aber es ist durchaus auch so eine Art Sozialstudie. Also es gibt ja die große Not, die die Menschen haben, wollen wir nicht vergessen, wenn man sie in so einer WG wirbt zum Beispiel, eine Szene, die auch wunderbar ins Absurde dann irgendwie mündet, oder wenn man eben einen Job sucht, wenn man Menschen sucht, das sind ja auch soziale Zustände der Stadt, finde ich. Und davon erzählt dein Film, denke ich, auch in ganz starker Weise. War das für dich auch so ein Aspekt? Also die Menschen, das sind natürlich konkrete Menschen in einer konkreten sozialen Situation.
Ja, wir haben immer auch, es war immer auch die Frage, so was wollen wir erzählen über Berlin? Und wir haben auch bestimmte Themen, natürlich war uns klar, Wohnungsnot gehört irgendwie dazu und oder auch keine Wohnung zu haben oder das war schon klar, aber es war immer ein Hin und Her zwischen was sind die Geschichten, die wir wirklich erzählen wollen und dann immer so ein bisschen zu gucken, okay, ist das wirklich das Bild von Berlin oder was ich erlebe? Also es ging mir auch irgendwie darum, die Stadt so zu erzählen, wie ich sie kenne, weil ich halt aus Berlin komme und das nicht so oft so wiederfinde, wie ich das erlebe hier.
Du bist auch in Berlin also zur Schule gegangen und hast da studiert, also an der DFB.
Ja, genau. Ja.
Also ein richtiger Berlin-Film auch, was die Macherin-Seite betrifft. Letztes Wort von dir, also ich habe jetzt klar gemerkt, ich dachte, das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel mit dem Wenn sie dich. Hast du ein aktuelles, richtig schön, schräges Beispiel, das du besonders liebst? Man hängt doch dann bestimmt auch an dem einen oder anderen Zettel, mehr oder weniger.
Ja, ein ganz plakatives aus Prenzlauer Berg habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Da stand einfach nur auf einer frisch gestrichenen Tür, fresh gestrisch, und das zeigt so ein bisschen die Buntheit von Berlin und fand ich ganz charmant, weil da ist einfach so, mehr braucht es nicht, du kriegst trotzdem einen Eindruck von den Leuten, die hier wohnen und das war irgendwie charmant. Ja.
Und so einen Eindruck von den Leuten, die hier wohnen, wie du so treffend sagst, bekommt man durch den Film Notes of Berlin, für mich ein Film auch über diese verborgene Seele der Stadt. Das sind ja verborgene Mitteilungen, eine anonyme Mitteilung, und in deinem Film bekommen diese anonymen Mitteiler auch ein Gesicht und eine Geschichte. Der Film Notes of Berlin ist also jetzt im Kino zu sehen, ein Film von Marie-Josephine Schneider, ihr Debüt, und basierend auf den Ideen auf den Sammlungen von Joab Nist. Euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Und Sie können die beiden auch kennenlernen und noch viel, viel mehr Fragen zu den Zetteln, zu der Zettelwirtschaft in Berlin und zu diesem Film. Heute sind Sie nämlich zu Gast im Ladenkino und am Montag auch zur Abendvorstellung dann im Akutkino. Also da sind die beiden dann da und werden Notes of Berlin präsentieren. Der Berlin-Film Ein nasser Hund basiert auf dem autobiografischen Roman Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude, ist schon im Jahre 2010 erschienen. Und dieser Roman erzählte von der Geschichte des Deutsch-Iraners Shahrooz Shalikar, also er erzählte von seiner Jugend in den 90er Jahren im Wedding. Jetzt ist dieser Roman also verfilmt worden, und zwar sehr sehenswert, von Damir Lukacevic. Er hat gedreht in den Straßen von Berlin. Er hat eine Geschichte erzählt, die eine große Glaubwürdigkeit hat, auch dank seines Hauptdarstellers, der sehr überzeugend ist, Daguhan Kabadahi. Und der spielt einen jungen iranischen Juden, der in den Wedding zieht, dort eine arabische Gang kennenlernt, sich von denen auch adoptiert fühlt, sich sehr, sehr wohl fühlt, aber nie sagen darf, dass er Jude ist. Also in einen tiefen Identitätskonflikt gerät, auch einen tiefen Loyalitätskonflikt zu seiner eigenen Geschichte. Denn dort gibt es ständig antisemitische Sprüche. Es gibt eine große Judenfeindlichkeit. Einerseits mag er diese Jungs, er möchte gar mit denen abhängen. Auf der anderen Seite aber weiß er, dass er an jedem Tag, wo er nicht sagt, wer er ist, seine eigene Herkunft verrät. Ich habe mich schon vor langer Zeit, der Film liegt ja leider schon sehr, sehr lange da, mit dem Hauptdarsteller und mit dem Regisseur unterhalten. Jetzt endlich ist der Film im Kino zu sehen, gerade sehr empfehlenswert übrigens für junge Leute, um über diese brennenden Themen zu reden. Ich wollte von Damir Lukacevic zunächst wissen, was ihn an diesem Roman gefesselt hat. Er selbst hat ja kroatische Wurzeln, also was war seine Bindung an diese autobiografische Erzählung?
Ich hatte die Autobiografie gelesen, ist kein Roman von Ariel Shahrooz Shalikar, und ich habe mich da sofort auch schon auch aus zweierlei Hinsicht mit identifizieren können. Also zum einen war das so, dass ich habe natürlich einen anderen Hintergrund als Kroate, aber ich bin eben auch aufgewachsen als Gastarbeiterkind und wollte auch versuchen, da irgendwie zu der deutschen Gesellschaft dazuzugehören, was nicht immer so ganz gut geklappt hat. Also ich konnte da, glaube ich, ganz gut mit den Jungs mitfühlen. Und das Zweite, weil du eben halt gerade meine Herkunft auch angesprochen hast, war es eben so, dass ich dass für mich auch nochmal die 90er Jahre und der Krieg eine ganz große Rolle gespielt hat, wo wir ja diesen furchtbaren Krieg in Jugoslawien hatten, wo dann Serben, Kroaten, Bosnier, wo wir eben halt uns eigentlich extrem bekriegt haben. Dieses Ding, dass man sozusagen von heute auf morgen sagt, das ist ein Feind. Das war etwas, was sich gedoppelt hat in der Geschichte von Arya, der mir da auch erzählt hat, dass als er in Wedding gekommen ist, ein sehr guter Freund von ihm oder sein bester Freund, Moslem, gesagt hat, als er erfahren hat, du bist Jude, hat er gesagt, nee, das kann nicht sein. Und zwar deshalb nicht, weil du mein Freund bist. Das hat sich für ihn halt dann ausgeschlossen und das war irgendwie so ein unglaublich bedrückender, faszinierender Gedanke.
Und das ist dann vielleicht doch das autobiografische Element, also diese Fremdheit, die man plötzlich erfährt, womit wir bei der Figur wären, Duhan, die du ja spielst. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was das überhaupt für ein Typ ist. Also was wir schon sagen können, kommt aus Göttingen, ist neu im Wedding, kennt sich erstmal überhaupt nicht aus, versucht das Feld zu erobern, könnte man jetzt denken, klar, alles gleichaltrige junge Leute, spielen Fußball, machen sonst was. Wo ist sein Problem? Warum funktioniert es nicht?
Genau, Sohail zieht mit seiner Familie aus Göttingen in den Wedding und bemerkt halt relativ früh, dass das anscheinend ein Problem ist, Jude zu sein. Und fängt dann an, quasi zu verheimlichen, dass er Jude ist, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. Und und dann schließt er sich einer Jugendgang bei und die unternehmen ganz, ganz viele Sachen. Und nach paar Jahren, sag ich mal, outet er sich halt als Jude, weil er das halt nicht mehr ertragen kann, weil halt in seiner Anwesenheit viel über Juden hergezogen wird und viel über Juden werden beleidigt und alles drum und dran. Und klar, das macht er nicht mehr lange, das kann er lange nicht mehr mitmachen, das hält man einfach nicht mehr aus. Und Freunde, die gestern noch seine besten Brüder waren, sage ich mal, sind heute seine größten Feinde.
Also es geht um das große Thema, das hast du auch schon ein bisschen angesprochen, Damir, von Identität, vom sich zu sich selbst bekennen. Das tut ja über einen langen Zeitraum ja nicht. Er steht ja nicht zu seiner eigenen Identität. Und ich finde, dass der Film sehr sensibel zeigt, was für ein tiefer Konflikt da plötzlich entsteht in so einem jungen Menschen, der dazugehören will. Ist ja ganz normal übrigens. Man wird zu irgendeiner Gang gehören, zu irgendeiner Umwelt. Und dieser tiefe Konflikt, aber das ist natürlich für ihn wirklich fast nicht aussprechbar. Und ich denke, es war für dich wahrscheinlich auch mit der Kern deiner ganzen filmischen Erzählung.
Ich fand das sehr interessant, dass Arya, der kommt ja aus einer, also die Originalfigur Arya Charlika, seine Familie kommt aus dem Iran und er sah oder sieht aus, wie die haben am Anfang alle gedacht, er ist Türke oder Araber und haben erfahren, okay, er ist Perser und damit war klar, gut, er ist Moslem, so wie wir auch. Und es gab dann zwar Konflikte, dass er nicht mitgekommen ist in die Moschee und haben sie halt gesagt, okay, wahrscheinlich ist er einfach noch ein bisschen zu jung oder hat den Weg zu Allah noch nicht gefunden, aber das wird noch kommen. Aber Arya sah eben halt genauso aus wie die. Und das zweite Interessante ist eben einfach, dass er wirklich dazugehören wollte und auch eben einfach immer mitgekämpft hat. Und dadurch hat er sich auch einen Respekt verschafft. Und es ist, das stimmt schon, was Duhan gerade sagte, also dass er dann Freunde verliert. Aber gerade bei dem Punkt, wo er sich dann outet, wird es spannend. Denn sowohl in der Realität als auch bei uns im Film gibt es eben also zumindest mal zwei, drei sehr gute Freunde, die zu ihm stehen. Und das ist der Kern der Geschichte. Also es geht nicht nur um Antisemitismus, es geht eigentlich mehr um Freundschaft.
Absolut, also eine Freundschaftsgeschichte, auch sehr innig und liebevoll gespielt, finde ich, also auch zwischen den Jungs und natürlich dann auch zu den Mädchen, was da eine Rolle spielt, aber vielleicht noch vorher, bevor es zu diesem Outen kommt, finde ich, ist er schon auch sehr radikal. Also ich war dann auch fast ein bisschen überrascht, wie schnell er dann auch umschlägt und plötzlich Dinge tut, die er vorher vielleicht nicht getan hätte, ob das jetzt Gewalt ist oder auch andere Leute zu dissen, war ich auch sehr erschrocken, wie schnell das geht.
Ja, das stimmt. Was ich aber denke, ist, dass er das einfach gemacht hat, weil das der einzige Weg war, um da dort Respekt zu kriegen und der einzige Weg auch bei den Jungs da wirklich zu bleiben und er musste das durchmachen, weil diese Jungs ihn auch diesen Schutz dann gegeben haben. Sonst wäre er wahrscheinlich, wie soll ich sagen, untergegangen im Wedding.
Du spielst jetzt jemand, der ist Iraner, also Perser, ist aber auch Jude, was sich natürlich überhaupt nicht ausschließt. Gibt aber vor, was ganz anderes zu sein. Und du bist jetzt wiederum ein Türke, der einen jüdischen Iraner spielt. Das finde ich schon eine sehr interessante mehrfache Brechung. Wie ging es dir denn beim Spiel mit Identitäten?
Darum geht es gar nicht, an was man glaubt oder nicht, ob man überhaupt gläubig ist oder nicht, weil es geht ganz allein um die Menschlichkeit. Und ich finde, Religion oder Herkunft, Nationalität sollte nicht die Entscheidung beeinflussen, ob man mit dieser Person noch was zu tun haben will oder nicht. Und außerdem ist es ja unser Beruf. Als Schauspieler muss man wandlungsfähig sein. Ich kann morgen einen Buddhisten spielen, kann übermorgen einen Christen spielen. Oder auch mal einen, der an nichts glaubt. Also so ist es nicht. Es ist unser Beruf und es macht Spaß. Es ist eine Herausforderung.
Und darum geht's eigentlich.
Es hätte auch ein, bei aller Härte übrigens, ein Buddy-Movie werden können, ein bisschen stimmungsvoll, Kiez-Geschichten. Das ist ein schon sehr ernsthafter Film, finde ich. Auch in den Konflikten der einzelnen Figuren. Das gilt für jede einzelne Figur, finde ich.
Ich finde, dass der Konflikt mit dem, sag ich mal, dem Hass zwischen Völkern, das ist etwas, was mich schon sehr auch, bringt mich zum Nachdenken, auch was ich vorhin sagte, auch mit meiner eigenen Geschichte oder was den Film selbst betrifft, habe ich das Gefühl, dass durch die Art, wie wir das gemacht haben und auch durch die ganzen Workshop-Prozesse sehr viel Leichtigkeit reingekommen ist, auch durch die Dialoge und viele junge Leute haben mich auch darauf angesprochen und haben jetzt, sage ich mal, so diese ganzen ernsthaften Themen, die wir natürlich, über die wir sprechen und die wir verhandeln, das kam bei denen gar nicht jetzt erstmal so an, sondern es war ein Film, der sehr unterhaltsam auch war und auch eben, wie gesagt, durch die guten Dialoge und auch so eine Leichtigkeit hatte. Und das war etwas, was ich gerne erreichen wollte, dass eben der Film fließt, dass man ihn auch gerne anguckt, dass es auch einen Entertainment-Faktor gibt und dass dann sozusagen unter der Oberfläche eben die Subthemen alle auch sehr ernsthaft sind und halt auch ehrlich verhandelt werden, ohne dass man jetzt wichtige Dinge einfach weglässt. Und Sohail, die Figur Sohail, und da haben wir uns auch orientiert am originalen Arya Charushalika, der sagt, er gehörte einfach nirgends dazu, als er im Wedding war. Er war so, wie er selbst sagte, für die Moslems war er der Jude, für die Juden war er einfach der Typ aus dem Wedding, der ausschaut wie so ein Moslem einfach, und für die Deutschen war er der Kanake.
Ich denke, genau das kann auch junge Leute, die vielleicht gar nichts mit diesen konkreten Problemen zu tun haben, sehr bewegen, weil diese Frage ja ganz entscheidend ist in so einer Phase. Wer bin ich, wie bin ich, was macht meine Persönlichkeit aus? Und natürlich auch, für welche Werte stehe ich ein. Denn letztlich geht es auch in diesem Film ja darum, was ist mir tatsächlich wichtig im Leben. In dem Film Ein nasser Hund. Ganz herzlichen Dank euch, Ein nasser Hund, jetzt im Kino. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.